Hi und herzlich willkommen hier beim Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und wenn du dich genauso wie ich für die Themen Ernährung und Gesundheit interessierst, dann solltest du diesen Podcast definitiv abonnieren. Denn genau darüber spreche ich entweder alleine oder wie heute mit einem spannenden Experten. Es sind auch spannende Expertinnen manchmal da. Da findest du auf jeden Fall schon einige Episoden. Und heute rede ich mit Georg mal wieder. Er wird es dir auch gleich nochmal selbst vorstellen. Und es geht um die Themen Nahrungsergänzungsmittel und vor allem die Sinnhaftigkeit davon. Und das ist ja immer wieder ein präsentes Thema und deshalb müssen wir auf jeden Fall darüber sprechen. Aber bevor ich mit ihm darüber quatsche, wollte ich erstmal kurz ein paar Dinge klarstellen, was Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente betrifft. Denn es gibt hier wirklich sehr viele wichtige Unterschiede. Und da fangen wir jetzt mal an, dass wir zum Ersten den Zweck haben. Denn Nahrungsergänzungsmittel sollen ja die Ernährung ergänzen und dem Körper Nährstoffe in kleinen Mengen zuführen und generell ja auch die allgemeine Gesundheit fördern oder Defizite ausgleichen, zum Beispiel Vitamin D zur Unterstützung der Knochengesundheit. Medikamente werden dahingehend entwickelt, um Krankheiten zu beheilen, zu lindern oder auch vorzubeugen und haben einen klaren therapeutischen Zweck, wie jetzt Antibiotika beispielsweise, die man ja gegen bakterielle Infektionen nimmt. Dann haben wir noch einen wichtigen Punkt und zwar die gesetzliche Regulierung, weil Nahrungsergänzungsmittel laut Gesetz als Lebensmittel gelten, also die unterliegen quasi dem Lebensmittelgesetz bzw. Lebensmittelrecht und müssen im Prinzip sicher sein, aber die Wirksamkeit muss nicht bei der Markteinführung nachgewiesen werden, wenn keine Heilversprechen gegeben werden. Medikamente hingegen haben strengere Regulierungen, unterliegen also dem Arzneimittelgesetz und müssen unbedingt vor der Zulassung umfangreiche klinische Studien durchlaufen, um die Sicherheit, Wirksamkeit und auch die Qualität zu belegen. Und dann haben wir als Drittes noch das Thema Inhaltsstoffe und Dosierung, weil die Dosierung von Nahrungsergänzungsmitteln oft eher niedriger ist und meist im Bereich des empfohlenen Tagesbedarfs oder vielleicht auch leicht drüber, wie zum Beispiel 400 Milligramm Magnesium. Medikamente enthalten allerdings Wirkstoffe in sehr spezifischen und auch oft deutlich höheren Dosierungen, um gezielt auf Krankheitsmechanismen einzuwirken. Das heißt, die Dosierung ist auf jeden Fall genau definiert und durch Arzt oder Ärztin empfohlen, beispielsweise hochdosiertes Ibuprofen bei Entzündungen. Als Viertes hätten wir noch die Sicherheit und Nebenwirkungen. Denn Nahrungsergänzungsmittel gelten in der Regel zwar als sicher, solange sie in den empfohlenen Mengen eingenommen werden und erst durch die Überdosierung oder minderwertige Produkte, wie zum Beispiel zu viel Zink, was dann Magenbeschwerden verursachen kann. Aber Medikamente, die haben ein höheres Risiko für Nebenwirkungen, weil sie eben gezielt und auch stark in biologische Prozesse eingreifen. Und deshalb sollte die Anwendung sehr genau überwacht werden. Beispielsweise, wenn man Cortisol langfristig einnimmt, kann das zu Bluthochdruck oder auch Osteoporose führen. Und das Fünfte ist die Verschreibungspflichtigkeit, denn Nahrungsergänzungsmittel sind ja frei verkäuflich und können ganz ohne Rezept in Drogerien, Apotheken oder auch online gekauft werden. Medikamente hingegen sind verschreibungspflichtig und erfordern ärztliche Verordnung und auch rezeptfreie Medikamente für leichte Beschwerden wie Schmerz- oder Erkältungsmittel sind ja beispielsweise apothekenpflichtig. Also da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied, aber das sind auf jeden Fall die 5 wichtigsten Unterschiede von Nahrungsergänzungsmitteln zu Arzneimitteln. Und jetzt will ich dich gar nicht mit so viel Theoriewissen vorher noch quälen, sondern direkt einfach auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel eingehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Georg. Ich fand es super spannend und let's go. Hi Georg, ich begrüße dich hier zum mittlerweile 9. Mal in meinem Podcast. Wir haben ja schon über einige spannende Ernährungsthemen gesprochen, sei es jetzt, das letzte war glaube ich anaboler Stoffwechsel, dann Sporternährung. Wir haben auch über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, die man zum Beispiel im Sport unbedingt einsetzen kann und wie man auch mit dem Sport anfängt. Und bevor wir jetzt hier uns darüber unterhalten, welche Nahrungsmittel denn sinnvoll sind, wo man aufpassen müsste und welche wirklich unnötig sind, möchte ich gerne nochmal bitte, dass du dich kurz vorstellst für diejenigen, die jetzt noch nichts von dir gehört haben und warum wir überhaupt hier über die ganzen Sportthemen sprechen.
Ja, hallo Laura. Erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe jetzt selbst gar nicht mitgezählt, dass es schon das 9. Mal war. Also ich bin Georg und auch ursprünglich Ernährungswissenschaftler, habe in Gießen Ernährungswissenschaften studiert, da dann auch promoviert, war dann an einer Hochschule im Saarland. Danach hat es mich in die Industrie verschlagen, wo ich auch im Bereich des Produktmanagements von Nahrungsergänzungsmitteln war. Fachlicher Schwerpunkt war auch immer während meiner Tätigkeiten an den Hochschulen Sport und Ernährung. Und jetzt darf ich an der Europäischen Hochschule für Innovation und Perspektive die Professur für Ernährungswissenschaften vertreten. Und von daher auch da immer dieser enge Schnittbereich zwischen Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Ja.
Ja, und vor allem, du machst auch sehr viel Sport. Das darf man auch nicht vergessen. Also du hast da auch selber schon sehr viel Erfahrung gesammelt.
Ja, so hier und da bewege ich mich ganz gern. Also habe so Leidenschaft zum Ausdauersport und kann das auch noch nicht so ganz loslassen. Möchte ich auch gar nicht.
Nö, ist ja auch gut. Also ich bewundere das, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und wir haben ja schon viel in der separaten Episode zum Thema Sport geredet, aber vielleicht kannst du nochmal abseits vom Sport, also von Sportlerinnen, Sportlern sagen, wann Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall sinnvoll sein können.
Mhm. Also ich würde grob den Einsatzzweck in drei große Kategorien einteilen, dass wir einmal unterschiedliche Lebensphasen haben, Ernährungsweisen und dann auch noch den Lebensstil. Und wenn wir jetzt erstmal so bei den Lebensphasen sind, gibt es zum Beispiel den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln, wo es Sinn machen kann, zum Beispiel bei Schwangeren und Stillenden, wenn wir allein an die Folsäure denken. Wenn wir dann weitergehen in der Lebenslinie, auch jetzt gerade aktuelle Zahlen, die zeigen Kinder und Jugendliche, auch da kann es sinnvoll sein, Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen, zum Beispiel im Hinblick auf Vitamin D oder auch Eisen oder auch Jod. Wenn wir dann wieder weitergehen in das Wachstum und uns mehr Richtung älterer Menschen bewegen nachher auch hier kann es von Vorteil sein, gegebenenfalls im Hinblick auf Prävention von Osteoporose, wie es immer abhängig natürlich von der Nährstoffzufuhr und der Ernährung auch. Wie sieht es mit Vitamin D, Calcium oder auch Vitamin B12 aus, Magnesium, was auch vermindert aufgenommen werden kann, teilweise im Alter. Wenn wir dann zu der anderen großen Baustein kommen, gibt es natürlich auch Ernährungsweisen, also vegan, vegetarisch oder je mehr Lebensmittel ich aus meiner Ernährung streiche, kann ja auch aus Unverträglichkeiten oder auch aus Krankheiten resultieren, desto höher ist das Risiko für potenzielle Nährstoffdefizite. Und das heißt auch hier oder auch bei bestimmten Erkrankungen, Magen-Darm oder auch Unverträglichkeiten, Nahrungsmittelallergien, kann es teilweise eben sein, dass ich auf bestimmte Lebensmittel verzichten muss. Und da kann es sinnvoll sein, dass ich mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite oder auch bei verschiedenen Krankheiten. Mhm. Und dann gibt es, wie du auch schon angesprochen hast, natürlich irgendwo den Lebensstil. Also wenn ich sehr viel Sport mache, mich sehr viel bewege, kann ich vielleicht meinen Nährstoffbedarf, wenn ich dann noch eine eingeschränkte Ernährungsweise habe, vielleicht gar nicht über die normale Ernährung decken. Und dann macht es Sinn, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten.
Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, bei bestimmten Erkrankungen, bei manchen Menschen ist der Bedarf dadurch ja auch erhöht. Also es gibt ja auch zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder generell Erkrankungen, wenn beispielsweise ein Stück vom Dünndarm oder sowas entfernt werden muss, dann haben wir da ja schon allein das Problem mit der Nährstoffaufnahme. Also normalerweise wird ja im Dünndarm alles aufgenommen soweit. Und wenn das halt nicht mehr so richtig gegeben ist, ist halt schwierig. Manchmal kann es ja auch sein, dass der Magen schon Probleme macht und dass es gar nicht so richtig weitergeschoben wird. Und da gibt es ja dann auch manchmal die Möglichkeit, sogar das intravenös zu geben. Also viele haben bestimmt auch schon mal von Vitamin B12-Spritzen gehört. Da ist ja auch dieser Intrinsic Factor, der letztendlich genau, ja auch dafür notwendig ist, um Vitamin B12 auch aufnehmen zu können. Und weil manche da ein bisschen Probleme mit haben können, lassen die sich das Vitamin B12 eben spritzen. Und das ist ja auch zum Beispiel durch Infusionen möglich und sowas. Also das ist ja auch nochmal ein Faktor, bei dem man überlegen muss, okay, können die Nährstoffe überhaupt aufgenommen werden? So neben dem Thema, hat die Person vielleicht einen erhöhten Bedarf oder ja, hat sie bestimmte Defizite, die damit ausgeglichen werden müssten?
Genau. Du hast jetzt auch ja Vitamin B12 im Alter, der Intrinsic Factor, der dann gebildet werden muss oder die Voraussetzung ist, was im Alter nachlassen kann, Und natürlich irgendwo so etwas generalistisch, ja fast in unserem breiten Graden immer das Vitamin D, auch über die Wintermonate oder jetzt von Oktober bis März, April, was wir auch kaum über die Nahrung zuführen können. Und da kann es natürlich dann auch gerade wieder im Hinblick dann Aufbau von Knochenmasse, Aufnahme von Calcium Sinn machen, im Vitamin D zu supplementieren, wovon vermutlich ein Großteil der Bevölkerung profitieren würde bei uns.
Ja, absolut. Also jetzt haben wir ja Glück, ne, so im März und die Sommermonate, die jetzt bevorstehen, dass wir da Vitamin D auch selbst bilden können. Das ist schon mal eine sehr gute Sache, aber natürlich vorausgesetzt, wir gehen in die Sonne. Und es wird ja so empfohlen, dass man auf jeden Fall Sonnencreme nutzt und so weiter. Aber die meisten Sonnencremes, die blockieren ja dann auch die Vitamin-D-Produktion im Körper. Und deshalb wird ja empfohlen, am besten 15 Minuten ohne Sonnencreme in die Sonne zu gehen. Man muss jetzt nicht unbedingt in die Mittagssonne sich reinstellen. Aber auf jeden Fall, dass das einfach so ein bisschen vielleicht in die Nachmittagssonne oder so ohne Blocker da aufgenommen oder beziehungsweise produziert werden kann. Also das noch zum Thema Vitamin D, da könnten wir eine eigene Episode draus machen. Also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, da gibt es echt sehr, sehr viele Dinge. Vielleicht können wir davon auch noch was aufnehmen oder ich zumindest. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls dich das Thema Vitamin D interessiert, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann setze ich das auf jeden Fall auf meine To-Do-List, wenn das interessant ist. Bei Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja auch, sage ich jetzt mal, Vitamin D, da gibt es Health Claims, also gesundheitsbezogene Aussagen. Die gibt es ja für so gut wie jeden Mikronährstoff. Und das ist ja quasi der, sage ich mal, wissenschaftliche Beweis dafür, dass die Nährstoffe auch wirken, weil ja auch die EFSA dann zum Beispiel hingeht, das wirklich ausreichend über Jahre hin prüft, ist das wirklich wirksam. Und dann ja erst diese Aussagen rausbringen darf und dementsprechend ja auch diese einzelnen Nährstoffe wissenschaftlich nachgewiesene Vorteile haben. Aber wie ist es denn mit so anderen Nahrungsergänzungsmitteln? Es gibt ja oft sehr starke Aussagen, ne? Dieses Nahrungsergänzungsmittel hilft, eine bessere Gehirnleistung zum Beispiel zu bekommen. Würdest du sagen, dass die eigentlich alle schon so ihre Vorteile bieten oder siehst du manche auch als kritisch, wenn die jetzt nicht so wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen haben?
Den wichtigsten Punkt, den du in dem Zusammenhang, den hast du ja gerade schon einmal genannt, also die EFSA oder Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, worüber ja zumindest so die Angaben für gesundheitsbezogene Aussagen und die Wirksamkeit von einzelnen Nährstoffen, ob das jetzt Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe sind, oder auch zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, weil du jetzt gerade bei der Gehirnleistung warst oder Entwicklung des Gehirns, eine wissenschaftliche Evidenz haben und dementsprechend ja auch irgendwo eine Wirkung haben. Wie diese kommuniziert wird, ist dann ja auch wieder rechtlich geregelt in dieser Health Claim Verordnung. Also tragen zu einer normalen Gehirnfunktion bei, ist ja so ganz häufig der Wortlaut. Mhm. Oder tragen zum normalen Energiestoffwechsel bei, wenn wir jetzt an die B-Vitamine denken. Und das sind natürlich so erstmal wissenschaftlich evidente oder nachgewiesene Wirkungen von einzelnen Nährstoffen, Mikronährstoffen, die sich dann natürlich in den Nahrungsergänzungsmitteln auch oder enthalten sein können und dementsprechend auch ausgezeichnet beworben werden können mit entsprechender Wirkung. Jetzt gibt's natürlich auch noch irgendwo Nahrungsergänzungsmittel, die zum Beispiel mit Gewichtsreduktion sehr extrem werben oder Detox-Supplemente, Präparate zur Fettverbrennung Verbrennung oder vor einigen Jahren auch die HCG-Diät, die in sehr kurzer Zeit starke und schnelle Lösungen häufig versprechen. Und da wäre ich immer bei diesen Aussagen schon erstmal hellhörig und vorsichtig, worauf sich das denn zurückführen ließe oder welcher Inhaltsstoff denn daran jetzt dafür jetzt verantwortlich sein sollte. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass ein Großteil dieser Inhaltsstoffe, jetzt bezogen wieder auf die EFSA, noch keine nachgewiesene Wirkung haben, zumindest nicht durch die EFSA bestätigt oder validiert, sind vielleicht noch in der Prüfung. Heißt natürlich nicht, dass gar keine Wirkung von diesen Inhaltsstoffen ausgeht, auch wenn wir jetzt von den Adaptogenen sprechen, zum Beispiel Ashwagandha, die ja unter anderem auch eine stressreduzierende Wirkung haben können, oder Rhodiola, sind derzeit meines Wissens nach noch zur Prüfung bei der EFSA. Aber ich wäre da primär erstmal immer vorsichtig von sehr extremen und absoluten Aussagen oder Versprechen, Heilversprechen, die über die Health Claims hinausgehen.
Vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, gerade bei so entweder Abnehmmittel oder andere Nahrungsergänzungsmittel, die zum Beispiel ein Multinährstoffpräparat sind und dann beworben werden, Detox, Abnehmen, Leistungsfähigkeit, Schlaf und so weiter und so fort, dann dürfen die Aussagen ja verwenden, sobald der Nährstoff enthalten ist, der diesen Health Claim bietet. Also sei es jetzt für deinen besseren Energiestoffwechsel. So, und dann hat man Vitamin B6, hat glaube ich auch den Health Claim, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ne? Dann kann man ja ein Nährstoffpräparat machen, in dem 30% des täglichen Vitamin B6-Bedarfs abgedeckt wird und darf dann das Nahrungsergänzungsmittel mit dieser Wirkung bezeichnen, meistens mit einem Sternchen, wo dann unten noch der Health Claim dazu geschrieben werden muss. Aber trotzdem suggeriert das komplette Nahrungsergänzungsmittel ja, dass es deinen Energiestoffwechsel verbessert. Und letztendlich wäre es in dem Fall ja vermutlich sogar sinnvoller, ein Vitamin B-Komplex-Präparat zu nehmen, beispielsweise. Wie kannst du denn da jetzt, oder kannst du einen Tipp geben, wie man da wirklich mal so ein bisschen ja selektieren kann? Macht es denn gerade wirklich Sinn, sich dieses Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen? Oder sollte ich dann vielleicht eher den ausgewiesenen Nährstoff zu mir nehmen?
Also auch da würde ich immer wieder erstmal schauen, wer fragt jetzt. Das ist natürlich schwierig, das zu verallgemeinern, wenn wir jetzt wieder an die Lebensphasen denken oder in der Schwangerschaft, wo die Folsäure sicherlich Sinn macht zu supplementieren, auch in Kombination mit anderen Nährstoffen. Da gibt es ja auch häufig Multivitaminpräparate für Schwangere beispielsweise, was natürlich dann häufig auf eine ärztliche Empfehlung zurückgeht auch. Und jetzt zu entscheiden, jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, wie die Frage genau war.
Genau, also es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Präparat vor mir stehen habe, da steht, verbessert den Energiestoffwechsel. Und da sind halt zig, nicht unbedingt Nährstoffe drin, aber zig Inhaltsstoffe sind da drin. Und dann denkt man ja, diese Kombination brauche ich jetzt, um meinen Energiestoffwechsel zu verbessern. Aber kann man denn irgendwie für sich so denken, jetzt ist beispielsweise dann Sternchen und da steht unten, dass es um Vitamin B6 geht. Dann kann man ja hingehen, die Verpackung rumdrehen und schauen, okay, wie viel der empfohlenen Menge ist da denn überhaupt drin? Und wie entscheide ich jetzt, kann ich mir dieses Präparat kaufen, was wahrscheinlich doppelt so teuer ist, oder sollte ich dann eher, wenn ich diesen gewünschten Effekt habe, Energiestoffwechsel ankurbeln, eher ein Vitamin B-Komplex nehmen?
Okay, also das hängt natürlich erstmal auch wieder vom Einsatzzweck ab. Wenn ich denke, ich möchte neben dem B-Vitamin jetzt als Beispiel auch noch Vitamin C, Folsäure oder auch Eisen zuführen und denke, das ist für mich jetzt vielleicht sinnvoll, dann kann ich natürlich auch auf das Produkt zurückgreifen, was unter anderem dieses Vitamin B6 enthält. Und es muss ja dann irgendwie die Mindestmenge auch enthalten sein, dass dieser Claim überhaupt ausgesprochen werden kann. Und dann kann ich natürlich vor dem Hintergrund auch davon profitieren. Wenn ich jetzt aber wirklich sage, ich möchte gezielt nur meinen Energiestoffwechsel unterstützen, klar, wäre ich natürlich genauso frei zu sagen, ich kaufe mir jetzt einfach nur den Vitamin B-Komplex isoliert, ohne dass ich noch Folsäure, Eisen, Zink, Calcium, Magnesium, was man natürlich auch noch alles irgendwo in den Multipräparaten finden kann, zuführe. Ja.
Okay.
Da würde ich mir auch immer eher so die Frage stellen eigentlich, was möchte ich erreichen insgesamt und wo, was ist meine individuelle Zielsetzung?
Ja, absolut, würde ich genauso sagen. Und was ja auch ein Thema bei Nahrungsergänzungsmitteln ist, ist das Thema, welche Form ist da enthalten? Ist jetzt zum Beispiel Magnesiumcitrat drin? Ist jetzt Magnesiumbicarbonat gibt es auch, ne, drin?
Bis Glycinat.
Ja, genau. Oder Magnesiummalat, ne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, genau. Also es gibt ja sehr, sehr viele Formen von Magnesium. Aber wie entscheide ich denn jetzt, was ich brauche? Weil es gibt ja auch Magnesiumformen, die in zu hoher Dosis abführend wirken können, weshalb die auch oft in so Abführmitteln zusätzlich enthalten sind. Aber gibt es denn bestimmte Nährstoffformen, bei denen du sagst, ja, du würdest eher dazu tendieren, wenn es die Möglichkeit gibt, auszuwählen?
Ja, also wenn wir jetzt gerade bei Magnesium auch sind, du hast jetzt angesprochen Citrat oder auch Kaliumcitrat, das Citrate oder die organische Form, die sind eigentlich relativ gut bioverfügbar. Das heißt, werden eigentlich zum höheren Ausmaß meist absorbiert, gelangen auch in dem Körper dahin, wo sie hin gelangen sollen und sind häufig auch besser verträglich. Und jetzt diese günstige, in Anführungszeichen günstigeren Verbindungen oder ungünstigeren, jetzt Oxalat findet man auch ganz häufig, vielleicht eher so in den Präparaten, die, ja, in den Multipräparaten oder einfachen Präparaten, Brausetabletten, muss ich immer an die aus der Drogerie denken, die sich jeder besorgen kann. Da findet man meistens eher die weniger gut bioverfügbaren Verbindungen. Von daher würde ich da jetzt bezogen auf die Mineralstoffe irgendwo in die Zitratform immer bevorzugen.
Werbung. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? Du hast ja jetzt schon einiges zu dem Thema gehört und wahrscheinlich auch dir mittlerweile klar gemacht, dass Omega-3 wirklich enorm wichtig ist als Nahrungsergänzungsmittel, weil es wirklich nicht einfach ist, genug Omega-3, besonders die Fettsäuren DHA und EPA, über die Ernährung aufzunehmen. Und genau deshalb greife ich schon seit vielen Jahren zu dem veganen Omega-3-Öl und auch den veganen Omega-3-Kapseln von Norsan, denn nicht nur dein Herz profitiert davon oder dein Gehirn oder deine Augen, sondern einfach deine komplette Gesundheit und dein Wohlbefinden. Und selbst wenn du wirklich täglich Leinsamen, Chiasamen oder auch Walnüsse isst, dann reicht das nicht aus, denn die pflanzliche Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, abgekürzt AHA, wird nicht genug in DHA und EPA umgewandelt. Du kannst jetzt natürlich auf gut Glück einfach Algen essen oder Unmengen an fettem Fisch, aber viel einfacher und vor allem sicherer ist es, ein hochwertiges Omega-3-Präparat zu nehmen. Und ich schwöre hierbei auf die Produkte von Norsan, weil sie weder nach Fisch schmecken noch riechen und das hochdosierte, hochwirksame und pflanzliche Algenöl stammt auch aus umweltschonendem Anbau und wird regelmäßig auf Schadstoffe geprüft. Wenn du und deine Liebsten von den vielen Vorteilen von Omega-3 profitieren und Norsan testen möchten, dann verwende den Rabattcode SATTESACHEPODCAST, klein und zusammengeschrieben, um 15% auf deine erste Bestellung zu bekommen und profitiere von dauerhaftem Rabatt durch die Servicelieferung von Norsan. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Und weil du es gerade angesprochen hast, das finde ich einen sehr guten Punkt. Es gibt ja, glaube ich, von fast jedem Nährstoff auch Brausetabletten in der Drogerie. Ich denke, sie kennt jeder. Vielleicht auch so von den Großeltern, ne? Die hat ja auch viele Brausetabletten da stehen. Aber wie sind die denn zu bewerten? Also geht es da wirklich drum, dass du sagst, okay, wenn du jetzt das günstigere Magnesium nimmst, dann wird es halt nicht so gut aufgenommen? Oder sind da noch andere Qualitätskriterien, bei denen du sagen würdest, investier lieber ein bisschen mehr Geld?
Also zum einen ist natürlich immer die Frage, was finde ich vielleicht noch an Farbstoffen, an Zusatzstoffen enthalten in diesen Nahrungsergänzungsmitteln oder auch in diesen Brausetabletten? Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie Qualität abzuschätzen von Nahrungsergänzungsmitteln, würde ich auch irgendwo immer schauen. Zum einen ist erstmal eine transparente Kennzeichnung irgendwo da. Sind die Nährstoffe in den, sind erstmal die entsprechenden gesetzlichen Angaben gegeben? Mhm. Also wenn wir von den NRV-Angaben geben, sind Titandioxid jetzt unnötige Zusatzstoffe enthalten oder nicht? Und dann im nächsten Schritt natürlich auch irgendwo sehen, wie sieht's mit der Form aus, Zitrat gegenüber Oxalat, und letztendlich auch, wie transparent ist der Hersteller oder auch gibt's vielleicht auch einen Kundenservice, Möglichkeit, Ansprechpartner zu finden, um Informationen zu dem Produkt zu bekommen. Da natürlich nicht irgendwo jeder wahrscheinlich in der Lage ist, würde ich mir selbst auch gar nicht zusprechen, bis auf das letzte Detail jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel in jeder Form zu verstehen oder die Wirkung abzuschätzen. Von daher würde ich da schauen, wie transparent und ist die Kommunikation und habe ich die Möglichkeit, an einen Ansprechpartner zu gelangen. Mhm. Ja.
Ja, oder auch sowas wie Schadstoffanalysen. Es gibt ja auch sehr viele Hersteller, die dann auch online beispielsweise die Analysen zeigen und sagen, hey, diese Charge wurde gerade geprüft, da sind keine Ahnung, Pestizide, je nachdem, was man halt hat, oder irgendwelche anderen schädlichen Rückstände enthalten, dass man darauf auch noch achten kann.
Absolut. Und dann jetzt für die Sportler, Sportlerinnen ist es ja auch immer interessant, ist es frei von Kontaminationen, was Dopingsubstanzen angeht. Also Stichwort Kölner Liste ist bestimmt dem einen oder anderen auch ein Begriff, dass ich weiß, es wurde geprüft, zumindest diese Charge, und ich sehe, es ist auf der Kölner Liste aufgeführt, dann kann ich davon ausgehen, dass da keine Kontamination mit Dopingmitteln oder potenziellen Steroiden oder Stimulantien irgendwo enthalten sind.
Ja, ich finde, neben diesen ganzen Qualitätskriterien ist es ja auch wichtig zu gucken, wie hoch ist die Dosierung. Also gerade wenn wir zum Beispiel fettlösliche Vitamine nehmen, die kann man ja schon relativ gut überdosieren. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K und Vitamin D da drin hat, dann ist das ja grundsätzlich okay. Aber wenn bei allen schon 150-200% der empfohlenen Tagesdosis enthalten sind, dann würde ich da auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hole ich mir vielleicht lieber ein anderes Präparat, wo beispielsweise 100% oder 80% reicht in den meisten Fällen auch weil man ja über die Ernährung auch schon sehr viel aufnimmt. Wenn sie ausgewogen ist, natürlich Voraussetzung. Aber das summiert sich ja. Und letztendlich, finde ich, muss man nicht bei jedem Nährstoff, außer der ist jetzt wirklich sehr kritisch, ne, wie Vitamin B12 beispielsweise oder Folsäure in der Schwangerschaft und so weiter, dass man da auch denkt, okay, mir reichen jetzt die 70-80%. Ich brauche das gar nicht jetzt so krass einzunehmen, weil das vielleicht durch die Ernährung dann letztendlich ja auf 100% oder 120% ist. Also dieses Thema Überdosierung finde ich auch immer wichtig, gerade vor dem Hintergrund, wenn man Multinährstoffpräparate nimmt. Weil wenn du jetzt nur Vitamin D zum Beispiel supplementierst, dann kannst du das ja sehr gut abschätzen. Wenn du jetzt nur, oft ist ja zum Beispiel in Kombination mit Vitamin K2, aber wenn du jetzt beispielsweise Vitamin E noch nimmst und da dann in einem anderen Nährstoffpräparat vielleicht das auch nochmal drin hast, dann ist das ja viel zu hoch. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Punkt, auf den man definitiv achten sollte.
Also man sollte erstmal generell schon irgendwo wissen, was man tut, zu welchem Zweck man es einnimmt. Und wovon ich auch abraten würde, wäre irgendwo verschiedene Multipräparate einfach durcheinander zu würfeln und zuzuführen. Mhm. Denn dann besteht, wie du gerade angesprochen hast, natürlich irgendwo die Gefahr, dass ich bei dem einen oder anderen Nährstoff eine Überdosierung erreiche. Bei vielen mag das vielleicht unkritisch sein, wenn ich jetzt an die B-Vitamine denke oder auch gut, Magnesium wirkt dann abführend, ist unangenehm, das kann man wieder regulieren. Aber klar, die fettlöslichen Vitamine möchte ich mir nicht unbedingt unkontrolliert durch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel einschmeißen. Ja. Ja. Und von daher dann lieber für ein qualitativ hochwertiges, ob es ein Monopräparat oder Multipräparat ist, wenn ich weiß, warum ich es nehme, entscheiden. Aber auf keinen Fall irgendwo alles durcheinander würfeln.
Ja. Ja, sehe ich genauso. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch zum Beispiel Nährstoffkombinationen, die sich gegenseitig hemmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Zink und Eisen gleichzeitig nimmt, wird beides auch nicht mehr so optimal aufgenommen, weshalb es hier ja auch super sinnvoll ist, einfach die separat zu nehmen und dann mindestens 2 Stunden Pause dazwischen zu lassen. Was sind denn noch so typische Nährstoffe, die sich gegenseitig hemmen?
Ja, also zum einen muss man ja irgendwo, du hast jetzt schon mal Magnesium, Calcium, Zink, also wenn ich an die Kationen denke oder die geladenen Teilchen, die über den gleichen Transportmechanismus aufgenommen werden, können die sich gegenseitig hemmen in der Aufnahme ab bestimmten Dosierungen irgendwo, wenn ich da in Bereiche von 800 Milligramm Einmaldosis eben gehe. Von daher gerade jetzt, wenn ich an dieses Calcium-Magnesium denke, Calcium eher morgen, Magnesium abends. Also man kann es natürlich zeitlich irgendwo trennen. Und dann gibt es ja noch irgendwo potenzielle Wechselwirkungen, die auftreten können, ob das mit bestimmten Medikamenten sind. Mhm, darauf würde ich immer achten. Also zum Beispiel Blutverdünner, nehme ich Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin K, sollte auf jeden Fall Beachtung geschenkt werden oder auch mit dem Arzt oder Fachpersonal abgeklärt werden. Wenn ich Antibiotika nehme, wie sieht das mit probiotischen Einnahmen aus? Aber auch schon allein Schilddrüsenhormone, können die gleichzeitig aufgenommen werden? Auch da können Wechselwirkungen mit der Aufnahme von Zink und Eisen bestehen. Also sollte man auch irgendwie, wenn es geht, zeitlich voneinander trennen. Melatonin oder Tryptophan, die Vorstufe von Melatonin und Antidepressiva, das sind irgendwo so potenzielle Wechselwirkungen, die dann auftreten können. Und ansonsten, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, was sich auch noch gegenseitig hemmen kann, und ich habe beispielsweise Eisen, ist ja auch häufig ein Nährstoff, der auch bei Sportler, Sportlerinnen eben Mangel sein kann oder auch bei heranwachsenden Jugendlichen, gerade bei Frauen, wenn die dann die Regelblutung bekommen, kann das ja potenziell kritischer Nährstoff sein. Und ich trinke gleichzeitig viel Kaffee. Kaffee hemmt wieder die Eisenaufnahme. Auch da würde es dann Sinn machen, Eisen eben möglichst durch zusätzliche Zufuhr von Vitamin C, ob über Orangensaft oder auch in einem guten Kombipräparat Vitamin C und Eisen eben getrennt von dem Kaffeetrinken aufzunehmen oder auch von der Mahlzeit an sich, weil Ballaststoffe können dann auch wieder die Aufnahme hemmen. Also das ist dann ein relativ komplexes Supplementierungsschema werden, wenn man es optimieren möchte. Und dann darf sich natürlich jetzt auch nicht verrückt machen. Ich denke mal, die Einnahme an sich ist dann besser, als es gar nicht einzunehmen, wenn ich supplementieren muss und einen Mangel da habe. Aber irgendwo so weit möglich sollten so potenzielle Wechselwirkungen mit berücksichtigt werden. Oder gerade auch Omega-3-Fettsäuren für Personen, die Blutverdünner nehmen. Da muss meistens die Dosierung der Blutverdünner dann in irgendeiner Form angepasst werden, gegebenenfalls angepasst werden.
Ja, super wichtig. Und du hast ja gerade mit dem Timing, gerade mit Kaffee, da zählt ja auch Cola und Grüntee und sowas dazu. Wie ist es denn mit der grundsätzlichen Einnahme? Also es gibt jetzt, was ich jetzt oft schon gehört habe, man soll Eisen am besten auf nüchternen Magen einnehmen. Zink, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, auf jeden Fall nach den Mahlzeiten, weil wenn ich das nüchtern einnehme, wird mir kotzübel. Und das geht sehr vielen Menschen so. Deshalb, also falls jemandem schon mal komischerweise schlecht war nach Zink, dann kann es möglicherweise sein, dass das einfach auf zu leeren Magen gegessen wurde. Aber gibt es denn bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, bei denen du sagen würdest, ja, die würde ich auf jeden Fall auf nüchternen Magen nehmen oder auf jeden Fall zu oder nach den Mahlzeiten?
Ja. Also ich würde erstmal gar nicht nur unbedingt auf nüchternen Magen sehen, sondern eher getrennt von der Mahlzeit an. Das ist, dann geht es ja eher darum, den Aufenthalt oder die Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels von dem Nahrungsbrei zu trennen, der dann im Magen ist. Je nach Zusammensetzung sind das ja vielleicht 1 bis 3 Stunden, kann auch schneller gehen, wenn ich eine sehr leicht verdauliche Mahlzeit habe. Das heißt, davon erstmal zeitlich trennen. Und das wäre jetzt an erster Stelle natürlich irgendwie auch mit Eisen, was du gerade genannt hast, dass ich das versuche zu trennen. Auf der anderen Seite gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, da macht es Sinn, die sogar mit der Mahlzeit zusammen einzunehmen. Wenn ich an die Omega-3-Fettsäuren denke oder an die fettlöslichen Vitamine, wenn ich die gezielt zuführen möchte, die besser absorbiert werden, wenn ich die mit 10 bis 20 Gramm Fett eben oder einer Mahlzeit aufnehme, die Fett enthält. Und wenn wir jetzt an die ganzen B-Vitamine, die wir vorhin angesprochen hatten, denken, wasserlösliche Vitamine würde ich jetzt relativ unkritisch im Zusammenhang mit einer Mahlzeit generell sehen. Also primär geht es ja meistens darum, dass auch da wieder die Kationen, die gegebenenfalls, also jetzt Calcium, Magnesium oder Eisen, Zink, die auch möglicherweise Komplexe mit Nahrungsbestandteilen aus der Mahlzeit bilden können. Was jetzt mit Oxalsäure beispielsweise, die wir in Rhabarber oder Spinat haben, was dann wieder die Aufnahme etwas hemmen kann. Also bei denen könnte man drüber nachdenken, das etwas zu trennen von der Mahlzeit, aber wird das nicht als zwingende Voraussetzung sehen, außer bei Eisen und Kaffee.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, was sind denn so deine Essentials? Was sind denn Nährstoffe, die bei denen du sagen würdest, ja okay, ich führe die auf jeden Fall zu mir, und welche würdest du den meisten Menschen empfehlen oder zumindest, dass sie drüber nachdenken?
Ja. Also zu meinen Essentials zählen auf jeden Fall erstmal Omega-3-Fettsäuren, sehe ich da ganz oben, weil ich die gar nicht oder nicht meine Mahlzeiten so gestalte, dass ich ausreichend Omega-3-Fettsäuren darüber zuführe. Vitamin D auch in dem Zusammenhang und Magnesium auch. isoliert. Und zusätzlich, das ist jetzt natürlich eine individuelle Sache, nutze ich auch ein Multivitaminpräparat. Aber was mir erstmal irgendwo als Nährstoffversicherung, nenne ich es mal, dient oder dienen soll, weil ich weiß, dass ich nicht jeden Tag dazu komme, vielleicht mich so um meine Ernährung zu kümmern, wie das optimal wäre, um alles zuzuführen. Würde ich jetzt, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden irgendwo. Und da gehe ich irgendwo immer so ein bisschen zurück und überlege an diese, wenn ich an die Daten der NVS denke, also irgendwie 80%, die zu wenig Folsäure aufnehmen oder auch 50% zu wenig Gemüse, zu wenig Ballaststoffe, also alles potenziell kritische Nährstoffe, wenn ich weiß, okay, das decke ich erstmal durch ein Multipräparat ab, ist jetzt eine individuelle Sache, einfach eine runde Sache. Was ich ansonsten also definitiv immer sehen würde, sind eigentlich dann auch die isolierten Präparate oder Nährstoffe, also die Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und auch Magnesium, was helfen kann, gerade wenn ich vielleicht auch Schlafprobleme habe oder viel Stress habe, merke ich, das verbessert sich deutlich dadurch, wenn ich abends dann nochmal 300 bis 400 oder 500 Milligramm Magnesium einnehme. Und dann gezielt, aber auch so nach Feststellung, Eisen, was Sinn machen kann. Und klar, jetzt wenn ich viel Sport mache, mich bewege, belasse, dann kommen dann noch andere Präparate mit ins Spiel. Also ob das Kohlenhydratpräparate sind oder auch Proteine, die dann einfach um den Sport noch die ich dann ganz gerne noch um den Sport rum mit einsetze. Mhm. Ja.
Also ich finde, es ist immer super wichtig bei bestimmten Nährstoffen, du hast ja gerade schon Eisen erwähnt, aber es gibt ja auch noch andere Nährstoffe, bei denen man erstmal rausfinden kann, habe ich denn einen Mangel? Sei es jetzt Vitamin D, Vitamin B12 und so weiter. Und da dann wirklich gezielt zu supplementieren, nicht einfach so auf gut Glück. Vielleicht kann ich noch mal kurz meine Essentials nennen. Also bei mir sind es auch auf jeden Fall die Omega-3-Fettsäuren, weil ich eben auch zu wenig davon über meine alltägliche Ernährung aufnehme und es ja grundsätzlich auch schon schwer ist, die über die Ernährung aufzunehmen, gerade DHA und EPA. Dann nehme ich Eisen regelmäßig ein, weil ich eher zu einem Mangel tendiere. Was ich auch einnehme, ist Magnesium aufgrund meiner Epilepsie, weil das ja auch gesagt wird, dass Magnesium da einen positiven Einfluss haben kann. Und was ich auch nehme, ist Zink, weil ich eher dazu tendiere, Hautprobleme zu haben und merke, dass das davon auch einfach besser wird, und ein Vitamin B-Komplex zusätzlich noch. Und ansonsten gut im Winter halt Vitamin D, das habe ich jetzt gestoppt. Und von daher ist das so mein Daily Business, die zu nehmen. Und ich trinke wirklich, also ich trinke keinen Kaffee, ich trinke ab und zu grünen Tee, aber auch nicht oft. Und da achte ich wirklich drauf, dass ich genug Abstand lasse zu Eisen. Das nehme ich beispielsweise mit dem B-Komplex zusammen. Das macht ja auch Sinn. Und die anderen Sachen nehme ich dann auch zeitversetzt. Genau, und Magnesium nehme ich abends. Also das macht auch auf jeden Fall Sinn. Genau.
Absolut. Also zumindest wenn man bei manchen Sachen ja auch einfach merkt, sei es darum, ob es eine gesunde Routine ist, die man vielleicht auch etabliert, oder wenn man ein bisschen beobachtet. Also bei Magnesium finde ich es einfach auch immer spürbar, okay, wie schlafe ich, wie gut fühle ich, wie erholt bin ich dann auch am nächsten Tag, dass man wirklich spürbare Effekte da auch haben kann. Und was ich auch ganz gern, um das noch zu ergänzen, immer mal mal ausprobiere, sind dann auch mal Nährstoffe wie Coenzym Q10, was man jetzt für einen Sport irgendwo, was ich für einen Sport mal direkt ausprobieren wollte, oder die Effekte, oder auch vereinzelt Adaptogene, Ashwagandha, Rhodiola, ist natürlich jetzt erstmal ein subjektives Gefühl dann auch, was man in gesundem Maß, wenn jetzt keine Vorerkrankung oder Ähnliches besteht, auch ruhig mal ausprobiert werden kann, ohne das jetzt als allgemeine Empfehlung aussprechen zu wollen.
Ja. Vielleicht können wir da auch irgendwann mal drüber reden, über diese ganzen Special-Nährstoffe oder vielleicht auch Adaptogen. Ich finde, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Also falls das interessant ist, auch das gerne in die Kommentare schreiben. Was mir auch gerade noch einfällt, neben dem Thema, welche Form des Nährstoffs nehme ich auf, ist ja die Art und Weise, wie man es aufnimmt. Es gibt ja Kapseln, es gibt Tabletten, es gibt Tropfen, es gibt Sprays. Was ist denn da deiner Meinung nach die beste Option?
Erstmal das, was für mich funktioniert, würde ich an erster Stelle setzen. Also die einen, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele durchgehen, wenn ich an die Omega-3-Fettsäuren denke. Manche mögen es lieber in Kapselform, andere auch gerne in Ölform. Das ist so ein bisschen Geschmackssache und Handlingssache. Letztendlich, wenn ich es regelmäßig einnehmen möchte, muss ich da irgendwo erstmal die Darreichungsform auch finden, die ich gut vertrage und die ich auch unterbringen kann in meinen Tagesablauf. Das nächste ist, dann haben wir natürlich bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln oder Nährstoffen solche Mengen, dass es schwer ist, zum Beispiel auf eine Kapsel zurückzugehen. Wenn ich jetzt allein an Magnesium oder Calcium denke, das höher dosiert einnehmen möchte, ja, da gibt es Magnesiumkapseln, das kann man machen. Das sind dann teilweise aber auch 3, 4, 5, 6 Kapseln, die man dazu aufnehmen möchte, muss. Man kann teilweise die auch öffnen und dann das Pulver verwenden. Also das heißt, ein anderer Punkt ist ja irgendwo, dass manche Nährstoffe nur in gewissen Formen in entsprechender Menge auch zugeführt werden können. Mhm. Von daher Kapsel oder Pulver bei den Mikronährstoffen oder bei den Mineralstoffen jetzt, bei den höher dosierten Magnesium, Kalium, Calcium. Am Ende würde ich da auch eher die Präferenz was ist für mich, was funktioniert für mich, mhm, oder für die einzelnen Personen bevorzugen.
Mhm. Ja. Und es ist ja bei den Kapseln auch beispielsweise so, dass sie am besten magensäureresistent sein sollten, weil wenn sich das alles schon im Magen auflöst, natürlich auch nicht so optimal, dann kommt es nicht am Dünndarm an. Aber wie ist es denn bei Tabletten? Weil die haben ja jetzt keine Kapsel. Haben die dann eine bestimmte Beschichtung, dass das auch hilft? Oder würdest du sagen, also wenn, dann würde ich eher zu Kapseln tendieren statt zu Tabletten?
Also auch da, das würde ich gar nicht so einschränken wollen. Also auch Kapseln und auch Tabletten sind ja so entworfen, dass sie ja möglichst, also klar, magensäureresistent sollten sie sein, oder wenn sie natürlich dann auch nach der Einnahmeempfehlung eingenommen werden, dass sie halt möglichst kurze Verweildauer im Magen haben. Das hieße dann ja auch losgelöst von der Mahlzeit oder zumindest zeitlich etwas getrennt, dass sie eben schnell in den Dünndarm gelangen und dort dann die Nährstoffe aufgenommen werden können. Und du hast den wichtigen Aspekt genannt, dass sie möglichst eben magensäureresistent sind, damit dann die Nährstoffe eben in den Dünndarm gelangen. Und jetzt bezogen auf Nahrungsergänzungsmittel sind mir aber auch größtenteils eher die Kapseln bekannt als Tabletten, die ich ja doch auch viel sonst im Arzneimittelbereich finde.
Was ich nämlich als Tabletten schon mal hatte, war zum einen Eisen und ich hatte schon mal Jod aus Kelbalgen als Tabletten. Aber also ich schluck schon Tabletten, das ist schon nervig genug. Aber ich finde persönlich, das ist ja, wie du gesagt hast, ne, einfach die eigene Präferenz, aber ich finde, Kapseln sind auch oft einfach leichter zu schlucken als jetzt eine Tablette, weil ich kann mich dran erinnern, ach stimmt, und ich hatte mal Zink als Tablette und die ist mir mal am Hals hängen geblieben, weil die relativ groß war. Und dann hat sich das aufgelöst im Hals und ich dachte, ich ersticke daran. Also das ist natürlich bei den Kapseln der Vorteil, das passiert jetzt nicht so schnell, wenn die hängen bleiben, aber das war wirklich eklig. Von daher, das ist meine Präferenz.
Ja, der Vorteil kann manchmal bei so Steckkapseln eben sein, dass man sie zur Not sonst auch öffnen kann.
Stimmt.
Und da muss man nicht die Kapsel in einem schlucken, sondern füllt sich den Inhalt raus. Ist immer von etwas abhängig dann natürlich von dem Nährstoff.
Ja. Man kann ja Tabletten auch im Prinzip klein machen, aber ja, nee, ist auf jeden Fall persönliche Präferenz. Bei Vitamin D habe ich beispielsweise Tropfen, das finde ich immer ganz gut für meine Präferenz. Ja, nee, aber da finde ich auch, also klar, Kapseln haben vielleicht ein bisschen bessere Aufnahmemöglichkeit als jetzt eine Tablette. Aber wenn man jetzt sagt, ey, mir sind Kapseln viel zu eklig, dann würde ich lieber eine Tablette als gar keine schlucken. Also
absolut.
Von daher, ja. Das ist auch das, was du eben gesagt hast. Ne? Bevor ich jetzt gar nichts nehme, dann kann man halt auch, keine Ahnung, Eisen und Zink gleichzeitig von mir aus nehmen. Dann ist es zwar nicht optimal von der Aufnahme, aber man hat wenigstens was davon.
Genau, also es ist wie am Anfang gesagt, wenn manche Kriterien gegeben sind, also die Verbindungsform, und ich weiß, das ist jetzt ein guter Hersteller, Bioverfügbarkeit ist da, dann ist es ja nachher für mich entscheidend, okay, möchte ich lieber die Kapsel oder möchte ich die Tablette oder möchte ich das Pulver nutzen? Das ist wirklich, wie kriege ich es in meinen Alltag, in meine Routinen gut etabliert? Und da würde es meiner Meinung nach auch nichts dagegen sprechen, da auch ruhig mal unterschiedliche Darreichungsformen auszuprobieren, wenn man schon bei der Supplementierung ist.
Ja, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall schon mal super wichtige Infos. Ich habe jetzt mal ein paar Mythen noch mitgebracht, die mir auch oft gestellt werden. Vielleicht hast du auch das ein oder andere schon gehört. Also ich gehe sehr stark davon aus. Aber vielleicht kannst du da noch mal, ja, kurz und knackig so antworten. Stimmt das oder ist das eher Quatsch? Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich versuch's.
Okay, dann der erste Mythos ist, dass Nahrungsergänzungsmittel für jede Person notwendig sind.
Nein. Wenn ich ganz knapp antworten soll, nein. Aber man kann sie natürlich in Abhängigkeit von den Lebenssituationen und allem, was wir heute besprochen haben, sinnvoll integrieren. Und grundsätzlich verteufeln würde ich sie auch nie.
Mhm. Okay, aber an der Stelle vielleicht zu erwähnen auch, es sind ja auch Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, ergänzen die Ernährung, aber wenn sonst was fehlen würde, ist die Ergänzung eben notwendig.
Genau, oder die angesprochenen Lebensphasen, mhm. Lebenssituationen.
Ja. Genau. Das zweite wäre, dass mehr auch besser ist, also dass eine höhere Dosierung auch dementsprechend mehr Vorteile bietet.
Auch das würde ich nicht immer so unterschreiben. Mehr ist gleich besser, viel hilft viel. Viel hilft viel, ist auch nicht immer korrekt, gerade wenn wir jetzt an potenziell kritische oder Nährstoffe denken. Die fettlöslichen Vitamine, wenn die zu hoch dosiert eingenommen werden über einen längeren Zeitraum. Auch da gibt es natürlich irgendwie die Orientierungswerte der EFSA, die maximal tolerierbare Menge oder auch ohne negative Wirkungen für die Gesundheit. Die sollten natürlich langfristig nicht überschritten werden, aber grundsätzlich ist nicht immer gleich mehr besser.
Mhm. Und dass Nahrungsergänzungsmittel einfach teurer Urin sind, was sagst du dazu?
Dazu sage ich auch, das stimmt nicht. Selbst wenn man das gerade oder häufig auch gerne hört. Bei den B-Vitaminen ist es ja häufig sichtbar, wenn man an das Riboflavin denkt, was dann auch die Urinfarbe eben etwas mitbestimmt.
Neongelb übrigens.
Und Neongelb, genau. Heißt aber, also es ist ja am Ende trotzdem ein natürlicher Regulationsmechanismus über die Nieren und auch über die Absorptionsfähigkeit im Dünndarm, wie viel letztendlich der Körper braucht und was er wieder ausscheidet. Heißt aber nicht, dass generell nichts davon ankommt oder dass sie insgesamt nur teurer Urin sind. Auch da, wenn wir an die Omega-3-Fettsäuren denken, beispielsweise, auch die sind kein teurer Urin.
Ja, absolut richtig. Dann, dass Nahrungsergänzungsmittel eine schlechte Ernährung ausgleichen können, weil letztendlich sie können ja auch bestimmte Defizite ausgleichen in Lebensphasen oder durch Ernährungsformen. Kann man denn auch so eine schlechte Ernährung damit einfach ausgleichen und entspannt alle möglichen ungesunden Sachen futtern?
Also sagen wir so, bestimmt ist das theoretisch möglich, aber ich würde jetzt auch hier mit Nein beantworten. Es gibt da ja auch... Ja, ich muss da gerade an den Brian Johnson denken, der Langlebigkeitsmensch, der das auf YouTube ja auch gut kommuniziert, der ja quasi nur aus Tabletten sich ernährt und alle essentiellen Nährstoffe zuführt. Also theoretisch, ja, ist das möglich. Es soll aber keinen Ersatz natürlich darstellen. Und da kommen ja noch ganz andere Aspekte der Ernährung dazu. Also ich esse gerne in Gesellschaft, ich esse mit Familie. Es ist ein Ort der Kommunikation, des sozialen Miteinanders. Das mache ich nicht, wenn ich mich treffe, um meine Kapseln einzuschmeißen. Also da würde ich sagen, auch aus dem Aspekt können Sie eigentlich keine Ernährung oder gesunde Ernährung ersetzen. Mhm. Ja, rein physiologisch bestimmt, auch wenn ich an parenteral ernährte oder enteral ernährte Personen denke, kann man sicher bis zum gewissen Maß essentielle Nährstoffe zuführen. Aber man muss auch immer berücksichtigen, wenn ich das nur über Nahrungsergänzungsmittel mache, mein ganzer Gastrointestinaltrakt, jetzt wird die Antwort ein bisschen länger, also das Kauen, das Schlucken, Funktionieren der Verdauungsenzyme, vernachlässige ich natürlich auch, wenn ich das schon in fertiger Form irgendwo, egal ob es jetzt intravenös oder auch selbst in Kapselform, dann einfach zuführe.
Ja, voll. Würde ich auch mitgehen. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, die ich immer sehr gerne stelle. Wenn du jetzt nur einen einzigen Rat mitgeben dürftest, jetzt in deinem Fall in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel, welcher wäre das denn?
Da finde ich eigentlich die Sprache ganz schön in dem Zusammenhang. Also Name ist Programm, Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar, aber können diese sinnvoll ergänzen und so auch Gesundheit und Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden optimieren oder fördern und unterstützen.
Sehr schön. Dann danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, es war wirklich eine sehr spannende Episode mit vielen wichtigen Infos, weil das Thema Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja dauerpräsent. Und ich habe jetzt auf jeden Fall die wichtigsten Fragen, die in meiner Community gestellt wurden, auch hier mit dir gestellt. Wir haben die besprochen. Und wenn jetzt noch weitere Fragen bestehen, wie kann man dich denn am besten erreichen?
Am besten eigentlich entweder über Instagram ist eigentlich, glaube ich, ein kurzer kurzer Weg, gerne auch über die Website oder auch über die Hochschule wird man mich auch kontaktieren können. Also unter der EHIP auch, das sollte funktionieren.
Okay, schreibe ich alles nochmal unten in die Shownotes. Also wenn du noch Fragen an Georg hast oder an mich, kann ja auch sein, ne? laura@sattesache.de, dann einfach schreiben. Wir werden die Nachricht schon auf jeden Fall lesen und zur passenden Zeit auch beantworten können. Oder wenn jetzt wirklich viele Fragen kommen, sitzen wir bald wieder hier zusammen und nehmen noch eine Episode auf. Das kann durchaus passieren. Es gibt ja immer mal wieder Themen und es macht ja auch Spaß. Von daher danke dir jetzt zum 9. Mal für die 9. Episode und vielleicht sehen wir uns ja bald schon in der 10.
Ich wollte es gerade sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer dabei zu sein und bei 9 können wir es eigentlich nicht stehen.
Genau. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auch dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.